ARD.
Welt macht China. Chinesische Spionage in Deutschland? Eine reine Erfindung, nennt ein chinesischer Außenamtssprecher das, nachdem 4 Leute in Deutschland unter Spionageverdacht festgenommen wurden. Es geht um Wissenschaftsspionage und in einem Fall soll ein mutmaßlicher Spion politische Informationen weitergegeben haben.
Je mehr China Global Player ist und weltweit auch einen Anspruch verfolgt, Weltmacht in jeder Hinsicht zu sein, desto mehr Interesse haben sie eben auch an politischen Zusammenhängen.
Sagt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Auch chinesische Oppositionelle in Deutschland werden ausspioniert, beobachtet und eingeschüchtert. Und das teilweise ziemlich drastisch mit Drohanrufen und Stalking. Wer dahinter steckt, das bleibt oft unklar, aber...
Also die Taktik ist natürlich, jemanden am Ende dazu zu bringen, dass er aufgibt, ja? Dass er still bleibt, dass er schweigt.
Was will China mit Spionage in Deutschland erreichen? Warum werden manche chinesische Regierungskritiker und Kritikerinnen bei uns bedroht? Sind sie hier noch sicher? Darum geht es in dieser Folge von Welt macht China. Unseren Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Joyce Lee. Was wissen wir über mutmaßliche chinesische Spionage in Deutschland? Darüber rede ich jetzt mit Michael Götschenberg, dem ARD-Experten für Terrorismus und innere Sicherheit in Berlin. Hallo Michael.
Ja, hallo Joyce.
Also Ende April gab es ja in Deutschland gleich mehrere mutmaßliche Spionagefälle von chinesischer Seite. Worum ging es da genau?
Ja, tatsächlich um ganz unterschiedliche Dinge. Einmal ging es um eine Art Wirtschaftsspionage, muss man sagen. Genauer gesagt ging es um eine Art Tarnfirma, die gegründet worden war, um im Zuge einer Kooperation mit der Wissenschaft Informationen über Maschinenbauteile an China zu übermitteln. Und die waren deswegen interessant, weil die eben auch militärisch genutzt werden können. Und das hatte der Verfassungsschutz aufgedeckt und die Bundesanwaltschaft hatte dann die Ermittlungen aufgenommen. Und dann hatten wir es zu tun mit einem Spionagefall, einem mutmaßlichen Spionagefall, muss man ja sagen, der sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil es da um den Mitarbeiter eines AfD-Politikers, nämlich von Maximilian Krah, ging, der ja Spitzenkandidat der AfD im Europawahlkampf ist.
Wir haben es gerade schon gesagt, also es gab ja mehrere mutmaßliche Spionagefälle. Also hängen die irgendwie zusammen oder war es jetzt Zufall, dass sie alle gleichzeitig ans Licht gekommen sind?
Das sind zwei völlig voneinander getrennte Ermittlungsverfahren und die Personen scheinen auch nichts miteinander zu tun zu haben.
Bei diesem Mitarbeiter von Maximilian Krah, da geht es ja um einen DNG. Wer ist dieser Mann und was wird ihm nochmal vorgeworfen?
Ja, Jian Ge soll 2019 bei Maximilian Krah als Assistent angefangen haben im Europaparlament, als Krah ins Europaparlament eingezogen ist. Und zwar wirft die Bundesanwaltschaft ihm 2 Dinge vor. Er soll zum einen chinesische Dissidenten in Deutschland ausspioniert haben. All das, was er da ausgespäht hat, soll er an den chinesischen Geheimdienst übermittelt haben. Das ist der eine Vorwurf. Der andere Vorwurf bezieht sich auf diese Tätigkeit im Europaparlament, dass er eben auch dort Informationen gesammelt und an den chinesischen Geheimdienst weitergeleitet haben soll.
Seit längerer Zeit ist es ja so, dass der Verfassungsschutz und auch der Bundesnachrichtendienst ja vor chinesischer Spionage und Sicherheitsbedrohungen warnen. Aber was beobachten Sie dabei konkret? Also welche Erkenntnisse gibt es?
Ja, wenn man sich anschaut, worum es geht, dann stellt man sehr schnell fest, dass das Thema unheimlich komplex ist. Also grundsätzlich kann man sagen, dass China sich für so ziemlich alles interessiert, aber es gibt Schwerpunkte. Wissenschaft und Forschung ist definitiv ein Thema, aber eben vor allem auch die Wirtschaft. Also Wirtschaftsspionage war jahrelang das, was man vor allem mit China verbunden hat. Da ging es dann darum, eben auch an Unternehmensgeheimnisse heranzukommen. Problem ist, dass die Unternehmen das eben lange Zeit überhaupt nicht mitbekommen. Dann geht es aber zunehmend eben auch um politische Spionage. Und das wiederum dürfte auch damit zu tun haben, dass China eben zur Macht Nummer 1 auf der Welt werden will. Und das ist eine Beobachtung, die auch natürlich den Bundesnachrichtendienst beschäftigt. Und da können wir mal hören, was der Präsident des BND, Bruno Kahl, dazu gesagt hat in unserem Podcast Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste.
Es ist natürlich kein Geheimnis, dass China auch in Europa, auch in Deutschland nicht nur als Partner unterwegs ist, sondern auch als Konkurrent, der sich aller möglichen Mittel bedient, um ein Ziel zu erreichen. Und dieses Ziel heißt, 2049 Weltmacht Nummer 1 zu sein, mindestens auf Augenhöhe mit den USA, wenn nicht davor. Und das heißt, man muss in vielen verschiedenen Disziplinen, in erster Linie Forschung und Entwicklung und vor allem auch Militär, aufholen. Und um das zu schaffen, ist jedes Mittel recht. Wissenserwerb auf legalem und auf illegalem Weg.
Jetzt in dieser Folge ist es so, dass wir ja besonders auf die politische Spionage schauen. Und jetzt in dem Fall um den mutmaßlichen Spion Tian Ge, der für die AfD gearbeitet hat, genauer gesagt für den Spitzenkandidaten der Europawahl, Maximilian Kra, da kann man sich ja auch die Frage stellen, welches Interesse könnte China an der AfD haben? Was weiß man dazu?
Ja, wir wissen noch nicht so genau, ob Jian Ge auch die AfD selbst ausspioniert hat. Das war bisher zumindest nach meinem Kenntnisstand noch nichts, was im Zuge der Ermittlungen aufgetaucht war. Mein Eindruck ist eher, dass er seit längerer Zeit mit dem chinesischen Geheimdienst verbunden war und dass sein Auftrag ursprünglich eben war, die Dissidentenszene in Deutschland auszuspähen und Erkenntnisse dazu eben nach China zu übermitteln. Und er dann quasi die Gelegenheiten genutzt hat, wie sie sich ergeben haben. Er war auch mal Mitglied der SPD und ist dann eben über Kra, der ja früher mal in der CDU war, an die AfD gekommen und hat dieses Ticket dann eben genutzt, um eben auch den Hausausweis fürs Europaparlament zu bekommen. Und klar, Dinge, die im Europaparlament stattfinden, Informationen aus der EU-Kommission, das sind alles Dinge, die für China natürlich von Interesse sind.
Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl, der hat schon gesagt, 2049 will ja die Volksrepublik Weltmacht Nummer 1 sein, weil es eben der 100. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China ist. Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte das 2022 angekündigt. Und 2049 rückt jetzt immer näher. Hat die chinesische Spionage über die Jahre zugenommen oder wird das unter anderem von deutschen Geheimdiensten jetzt nur mehr publik gemacht?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil man ja nie weiß, ob man alles mitbekommen hat. Und die Fälle, die jetzt bekannt geworden sind, da entsteht in der Tat der Eindruck, dass der Druck größer geworden ist. Das heißt, dass die Aktivitäten von China zugenommen haben. Aber zum Teil ist es auch so, dass sich einfach die Methoden geändert haben. Also in meiner Wahrnehmung ist es so, dass das seit geraumer Zeit schon so ist und dass China natürlich jetzt auch wirtschaftlich enorm aufgeholt hat mittlerweile. Ja, und wir können ja mal hören, was Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, das eben für diese Spionageabwehr zuständig ist, dazu gesagt hat, auch bei uns in dem Podcast Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste.
Auch China betreibt Spionage hier in Deutschland. Und da hat sich in den vergangenen Jahren eine gewisse Verschiebung auch ereignet. Haben wir in der Vergangenheit das Interesse insbesondere an Wirtschaftsspionage und Know-how-Spionage gesehen. So weitet sich jetzt das Interesse. Je mehr China Global Player ist und weltweit auch einen Anspruch verfolgt, Weltmacht in jeder Hinsicht zu sein, desto mehr Interesse haben sie eben auch an politischen Zusammenhängen.
Ja, und das ist in der Tat die Konsequenz eben aus diesem Anspruch, dass es eben nicht mehr nur darum geht, Unternehmensgeheimnisse zu bekommen und für sich nutzbar zu machen, sondern eben auch politisch zu spionieren und ganz klar Deutschland als zentraler Player in der Europäischen Union, die Europäische Union als einen der führenden Wirtschaftsräume auf der Welt ist da natürlich ein Angriffsziel von großer Bedeutung.
Wir haben jetzt ziemlich viel über mutmaßliche chinesische Spionage in Deutschland gesprochen, aber wie ist das andersherum? Also spioniert Deutschland ja auch in China?
Das ist natürlich nicht so einfach, weil China ist ein Überwachungsstaat und sicherlich interessiert sich Deutschland insbesondere für politische Ziele, die China verfolgt. Aber ich denke, man muss sich das eben anders vorstellen, als China das in Deutschland macht. Ich kann nicht sicher sagen, was der Bundesnachrichtendienst mit Blick auf China spioniert. Aber natürlich wird man dort auch Quellen führen und auf diese Weise Dinge in Erfahrung bringen. Aber insgesamt, glaube ich, wird das vom Umfang deutlich geringer sein als andersherum. Und Wirtschaftsspionage ist dem Bundesnachrichtendienst ohnehin verboten, sodass dieser Bereich ohnehin keine Rolle spielen dürfte.
Was meinst du, wie sind die Dienste in Deutschland aufgestellt, um sich gegen die Bedrohungen durch chinesische Spionage zu wehren?
Ja, meines Erachtens ist die Spionageabwehr in Deutschland durchaus erfolgreich. Allerdings muss man ganz klar sagen, es gibt da sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Die deutschen Nachrichtendienste, ob es nun der Bundesnachrichtendienst ist oder der Verfassungsschutz, haben eine klare gesetzliche Grundlage, werden parlamentarisch kontrolliert, haben klare Richtlinien, an die sie sich zu halten haben, wenn es um das geht, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Also ein Beispiel: ein deutscher Geheimdienst darf nicht mit Kompromaten arbeiten, also darf niemanden erpressen mit Informationen aus seinem Privatleben beispielsweise. Geheimdienste anderer Länder, insbesondere eben, wenn es keine demokratischen Staaten sind, haben da überhaupt kein Problem mit. Also die haben, was den Instrumentenkasten betrifft, viel mehr Möglichkeiten und insofern im Wettbewerb natürlich auch Vorteile.
Vielen Dank, Michael Götschenberg, ARD-Experte für Terrorismus und innere Sicherheit. Spionage und Versuche der Einflussnahme und Einschüchterung, das bekommen auch die chinesischen Oppositionellen zu spüren, die in Deutschland leben. Und dafür schauen wir uns später auch nochmal einen Fall an. Und in diesem Fall ging eine Einschüchterung so weit, dass die Betroffene sogar ihre Wohnung wechseln musste. Zuerst geht es jetzt aber darum, was die chinesische Seite zu den ganzen Spionagevorwürfen aus Deutschland sagt. Also, chinesische Agenten sollen in Deutschland spioniert haben. Das ist der Vorwurf der deutschen Strafverfolgungsbehörden. Aber die chinesische Führung sieht das total anders. Dafür spreche ich jetzt mit Benjamin Eisel, ARD-Korrespondent in Beijing. Du bist jetzt in der Leitung. Hi Benjamin.
Hi Joyce.
Was sagt denn die chinesische Seite zu den Vorwürfen der Spionage, speziell jetzt zu dem Fall DNG?
Die chinesische Führung streitet alles ab kategorisch und sagt, hier würden Dinge aufgebauscht, die nichts mit der Realität zu tun hätten, und spricht von politischer Anti-China-Manipulation. Wang Wenbin ist das, den haben wir hier im Podcast schon öfter gehört, der Sprecher des Außenministeriums in Beijing. Das hier hat er gesagt im April 2024, kurz nachdem es die Festnahmen in Deutschland gab. Und er sagt, es gehe darum, China zu diskreditieren und zu unterdrücken und die Atmosphäre der Zusammenarbeit zwischen China und Europa zu zerstören.
Das, was Wang Wenbin jetzt gesagt hat zu den Spionagevorwürfen, wie glaubwürdig ist das deiner Meinung nach?
Genau diese Frage habe ich Mareike Ohlberg gestellt. Sie forscht beim German Marshall Fund in Berlin. Das ist ein Think Tank. Und zwar forscht sie unter anderem zu chinesischer Einflussnahme auf Demokratien.
China streitet bei solchen Vorwürfen grundsätzlich immer alles ab. Das kann ich im Einzelfall nicht unbedingt beurteilen, aber als grundsätzliches Abstreiten ist es natürlich absurd. Wir wissen, dass die chinesische Regierung spioniert und das auch relativ systematisch.
Also Mareike Ohlberg sagt, stimmt alles nicht. Die können das zwar abstreiten, aber sie spionieren trotzdem.
Es ist ja eigentlich ziemlich klar, worum es bei der Wirtschaftsspionage geht, aber es geht ja, also da geht es ja um Technologien und militärisches Wissen etc., das möglicherweise an China abfließt. Dazu haben wir auch eine Folge gemacht, also hört gerne da rein. Wir haben eben von Michael Götschenberg gehört, dass die deutschen Geheimdienste aber auch merken, China scheint öfters auch im politischen Bereich zu spionieren. Was meinst du, was das Ziel dabei ist? Also warum machen die das?
Ja, zum einen gibt es den Versuch, politisch Einfluss zu nehmen, sagt Mareike Ohlberg vom German Marshall Fund in Berlin. Also man möchte den Diskurs beeinflussen oder die Kritik an China abschwächen, aber es gehe auch darum, Informationen zu sammeln.
dass man versucht, bei politischen Entscheidungsträgern einen Fuß in die Tür zu bekommen und darüber dann Informationen abzugreifen. Bei politischer Spionage ist das größte Interesse in der Regel an Dingen, die China selbst betreffen, damit man einfach weiß, was auf der anderen Seite passiert und diese Informationen dann verwenden kann. Es gibt den Versuch, gegen Personen vorzugehen, in der Regel chinesischer Herkunft, die als Dissidenten oder Kritiker wahrgenommen werden. Über die versucht man, Informationen zu sammeln. Die versucht man dann teilweise auch zu beeinflussen, dass man zum Beispiel im Ausland auf sie zugeht und versucht, sie dazu zu bewegen, nach China zurückzukehren.
Sagt Mareike Ohlberg, warum China die in China haben möchte, die Kritiker, ist klar, da kann man viel einfacher Einfluss nehmen auf sie oder sie zum Schweigen bringen als im Ausland.
Ja, wie diese Kritiker eingeschüchtert werden in Deutschland, darum geht es gleich nochmal ausführlicher. Jetzt aber erstmal die Frage, was weiß man denn eigentlich über diese chinesischen Geheimdienste? Also wie sind die aufgestellt?
Man weiß zum einen, dass es das Guojia Anquanbu gibt. Auf Deutsch übersetzt heißt das Ministerium für Staatssicherheit. Das lässt uns in Deutschland natürlich aufhorchen, denn es gab auch ein solches Ministerium in der DDR. Und dieses Ministerium in China ist ja so eine Art Superbehörde, Nachrichtendienst und Sicherheitsdienst der Volksrepublik China und de facto Auslandsgeheimdienst, ist zuständig für die Spionageabwehr und für die politische Sicherheit im Land, für die politische Sicherheit der autokratisch regierenden kommunistischen Partei. So richtig viel weiß man nicht. Man weiß zum Beispiel gar nicht, wie viele Mitarbeiter es gibt. Aber man weiß, es ist einer der größten Geheimdienste der Welt. Und die Zentrale, die ist hier in Beijing im Stadtteil Haidian. Darüber hinaus gibt es aber auch viele, viele Zweigstellen auf allen Ebenen in ganz China.
Okay, also es geht um eine recht mächtige Behörde. China hat ja auch letztes Jahr außerdem die weitreichende Anti-Spionage-Gesetzgebung nochmal verschärft. Wie sieht das aus? Also was fällt in China unter Spionage?
Ja, dieses neue Gesetz, das ist ein sehr weitgehendes Gesetz, das ein breites Verständnis von nationaler Sicherheit umfasst und betont, dass man in allen Bereichen äußerst wachsam gegenüber Risiken sein müsse. Das heißt, es geht nicht mehr nur um den Schutz von Staatsgeheimnissen, sondern auch um sehr vage formulierte nationale Interessen. Und alle Dokumente, Daten, Materialien und Gegenstände, die damit zu tun haben, es ist also besonders schwammig formuliert, um eben ein möglichst breites Spektrum abzudecken. Und das macht es gerade für ausländische Unternehmen, die hier in China tätig sind, schwer, nicht dagegen zu verstoßen oder sich in einer rechtlichen Grauzone zu bewegen. Zum einen ist da die Sorge, Behörden haben viel leichter Zugriff auf Daten von Unternehmen. Und außerdem werden Datentransfers ins Ausland schwerer gemacht. Ich habe neulich gesprochen mit einem deutschen Autohersteller, mit einem Vertreter eines deutschen Autoherstellers, der hier in China Geschäfte macht. Und die haben mir gesagt, die dürfen zum Beispiel gar nicht die Daten, die sie hier sammeln, im Zusammenhang mit autonomem Fahren, die können sie gar nicht nach Deutschland schicken, weil es eben gegen dieses Gesetz verstoßen würde.
In China gibt es ja auch regelrechte Anti-Spionage-Kampagnen. Wie kann man sich die vorstellen und merkst du davon etwas in deinem Alltag?
Ich merke davon tatsächlich immer wieder was in meinem Alltag. Und zwar kommt es immer wieder vor, dass Menschen nicht mit uns, mit ausländischen Medien sprechen wollen, weil sie dann sagen, oh, das ist mir zu heikel, am Ende werde ich noch der Spionage verdächtigt. Das ist mir immer wieder passiert und das hat sicherlich auch seinen Ursprung in Kampagnen.
张某是国内某企业工作人员。某天傍晚，张某像平时一样下班后步行前往单位附近的地铁站。
Ja, was wir jetzt hier hören, das ist ein Ausschnitt aus einem Video, das davor warnt, von Ausländern angesprochen zu werden, in diesem Video auf der Straße. Und es warnt eben davor, dass sich diese Ausländer dann später als Spione entpuppen könnten.
维护国家安全，需要汇聚你我共同的力量。
Ja, und das, was wir hier hören, das ist aus einem Video, das dazu aufruft, Verdachtsfälle zu melden beim Ministerium für Staatssicherheit. Das hat extra eine Hotline eingerichtet, die 12339. Und da sollen Chinesinnen und Chinesen alles melden, was die Staatssicherheit gefährden könnte. Eine Art Denunzierungshotline sozusagen. Und auch der Mann aus dem ersten Video, der von einem Ausländer angesprochen wird, der ruft am Ende diese Hotline an.
Danke dir, Benjamin Eisel. In China wird also die Angst vor ausländischen Spionen geradezu geschürt. Also da gibt es viel Verunsicherung. Weniger im Blickfeld ist, wie die Staats- und Parteiführung ihren eigenen Kritikern bis ins Ausland hinterher spioniert und wie das auch in Deutschland versucht wird zu machen, chinesische Oppositionelle einzuschüchtern. Dafür gibt es ein besonders krasses Beispiel, den Fall einer chinesischen Aktivistin, die in Deutschland lebt, der sogar Bombendrohungen angedichtet wurden. Und darum geht es jetzt. Darüber spreche ich jetzt mit Kai Strittmatter. Er war insgesamt 14 Jahre lang als China-Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung in Beijing, lebt jetzt in München und beschäftigt sich weiterhin sehr viel mit China. Hallo Kai.
Hallo, grüß dich, freut mich.
Vorhin haben wir ja diesen Fall gehört des mutmaßlichen Spions Tian Ge. Bis er festgenommen wurde, hat er für Maximilian Krah gearbeitet, den AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl. Jetzt hier geht es um ein spezielles Problem. Tian Ge wird vorgeworfen, dass er chinesische Oppositionelle bespitzelt haben soll. Und diesen Aspekt, den greifen wir uns jetzt raus. Kai, du hast viel recherchiert dazu, bevor der Fall Tian Ge bekannt wurde. Wie werden Chinesen und Chinesinnen in Deutschland ausspioniert, eingeschüchtert und beobachtet, die ja politisch nicht linientreu mit der Kommunistischen Partei Chinas sind?
Ja, das ist natürlich ein altes Problem und ich glaube, es ist ein Problem, das sich auch nicht nur auf China beschränkt, sondern überhaupt auf Staatsangehörige von Staaten mit autoritären Regierungen, die hier bei uns leben. Aber es scheint doch in letzter Zeit eskaliert zu sein und zwar vor allem von chinesischer Seite aus. Und das eine ist die Spionage, ja, die klassische Spionage. Und das andere ist die Einschüchterung. Und die Spionage, die funktioniert sowohl über menschliche Quellen, ja, wie wir es bei dem Tian Ge und bei anderen Leuten, mutmaßliche Informanten eben der chinesischen Sicherheitsbehörden, die hier leben, die in Dissidentenkreisen leben, die in Dissidentenkreise auch eingeschleust werden oder wurden. Und solche Maßnahmen sollen auch dazu dienen, generell Misstrauen zu säen in diesen Kreisen. Also, dass man sich nie sicher sein kann, wer von uns ist denn vielleicht ein potenzieller Informant und liefert Informationen weiter. Das ist das eine. Dann natürlich mit der Technologie sind die Behörden auch viel weiter. Also es gibt viele Fälle von Cyberspionage, auch in Dissidentenkreisen, Hacking und so weiter. Gehackte E-Mail-Konten haben mir Leute berichtet, aber auch Identitätsdiebstahl, also dass man unter dem Namen von prominenten Dissidenten plötzlich die wildesten Dinge tut auf Social Media, um die in ein schlechtes Licht zu rücken, diese Leute. Das ist das eine. Und das andere aber, ich würde sagen, mindestens so großes Problem und ein Problem, das besonders eskaliert ist in den letzten 2 Jahren vielleicht, das ist die Einschüchterung. Also dass immer mehr tatsächlich Schikane, Drohung, Einschüchterung passiert von einer Seite, von der die Leute vermuten, dass dahinter tatsächlich koordinierte chinesische staatliche Stellen stehen.
Es gibt ja auch dieses krasse Beispiel, das du aufgearbeitet hast. Also da geht es um die Bloggerin und Journalistin Su Yutong aus China. Die lebt jetzt in Deutschland. Ganz kurz vorneweg, wer ist Su Yutong?
Su Yutong ist eine Aktivistin und Journalistin, die schon in ihrem früheren Leben in China als Journalistin gearbeitet hat und die 2010, glaube ich, war es, damals aus China nach Deutschland geflohen ist, damals mit einem Manuskript unter dem Arm, das sie außer Landes gebracht hat, wo, glaube ich, Protokolle drin waren, wo es um den ehemaligen Premierminister Li Peng ging. Und sie hat dafür gesorgt, dass die außer Landes kamen und dann veröffentlicht wurden. Sie lebt seither in Berlin. Sie arbeitet bis heute als Journalistin, gleichzeitig aber auch ist sie immer Aktivistin geblieben und hat also immer auch auf Social Media, aber auch bei Demonstrationen vor Ort vor der chinesischen Botschaft ihr Gesicht gezeigt. Also sie ist eine von denen, die tatsächlich ganz offensiv ans Licht der Öffentlichkeit gehen und deshalb auch natürlich auf dem Radar des chinesischen Sicherheitsapparats schon seit vielen Jahren sind.
Und was ist ihr in Deutschland passiert?
Also man muss vorweg schicken, dass auch Einschüchterung als solche ja erstmal nichts Neues ist. Ja, also, dass man Anrufe kriegt plötzlich. Ja, also haben mir Leute erzählt, die nach Deutschland kommen, zum allerersten Mal die deutschen Boden betreten und plötzlich klingelt ihr Handy. Und es ist ein chinesischer Mann dran, der auf Chinesisch sagt, schön, dass du hier bist. Wir freuen uns, dass du hier bist. Gibt's denn irgendwas, mit was wir dir helfen können? Ganz freundlich, ja. Und es ist natürlich ganz klar, dass das ein Einschüchterungsversuch ist, weil unausgesprochen in diesem Anruf ganz einfach hinter solchen Anrufen die Drohung steckt. Wir wissen, dass du hier bist. Wir wissen, wer du bist und pass einfach auf, we're watching you. Ja, das ist ein bisschen die Botschaft. Sowas gab es schon immer. Auch, dass ein Trolle auf Social Media nationalistische chinesische Trolle beschimpft haben. Dass Familien zu Hause in China besucht wurden von besonders aktiven Dissidenten. Das sind Dinge, die nicht ganz neu sind. Und Südung selber, die kannte auch all diese Dinge. Was ihr aber dann in dem einen Jahr, bevor ich die Geschichte recherchiert habe und geschrieben habe, passiert ist, das war schon nochmal was ganz Besonderes. Also das allererste, was sie mir gezeigt hat, war gleich so ein Video, das ihr jemand auf Social Media zugeschickt hat, wo man tatsächlich sieht, wie einem Menschen der Kopf abgeschnitten wird. Ja? Und unter diesem Video stand dann irgendwie sowas wie fick dich, ich hack dich zu Tode. Und das sind Dinge, die früher nicht normal waren. Und das Ganze ging los, ich glaube, nachdem sie an einer Demonstration vor der chinesischen Botschaft teilgenommen hat, zum Gedenken an das Massaker vom Tiananmenplatz, 4. Juni 1989. Da hat sie einen Mann getroffen, der ihr schon komisch vorkam, der sie fotografiert hat, während sie vor der Botschaft war. Dieser Mann hat sich dann ihr vorgestellt, hat gesagt, hallo, ich heiße so und so. Hat dann angefangen mit ihr auch über WeChat und WhatsApp, also WeChat, diese chinesische Messaging-App, Kontakt aufzunehmen. Hat ihr dann gesagt, hey, du sollst doch nicht immer China kritisieren. Und irgendwann plötzlich schickte ihr dieser Mann eine Nacktaufnahme, ein Foto einer nackten Frau mit ihrem Kopf. Also es war ein manipuliertes Nacktfoto, ja. Und kurz danach passierten dann plötzlich ganz viele andere Dinge. Unter anderem, dass es plötzlich losging, dass Leute bei ihr zu Hause in Berlin geklingelt haben. Plötzlich abends, ja, irgendwelche fremden Männer. Hallo, bist du so und so und wohnt hier nicht ein asiatisches Mädchen und so? Und sie fand es total komisch und hat immer aufgelegt und hat natürlich die Leute nicht reingelassen. Aber es hörte nicht auf, es wurde immer mehr. Und es stellte sich raus, es hatte also jemand ihr Foto einfach online gestellt, als, ja, ich bin so und so, ich arbeite als Escort und ich bin heiß auf Sex und ihre Adresse dazu. Das war der Anfang einer Geschichte, die dann wirklich noch unglaubliche Wendungen nahm und die damit endete, dass plötzlich unter ihrem Namen in der ganzen Welt, also es ging, glaube ich, los in Berlin, Alexanderplatz, ein Luxushotel, wo plötzlich unter ihrem Namen teure Zimmer gebucht wurden. Und es ging weiter in Hongkong, in Istanbul, in Macau, im Mittleren Osten, überall in wahnsinnig teuren Luxus-Fünf-Sterne-Hotels kriegte sie plötzlich Anfragen. Hallo, Frau Sui Tung, die meldeten sich bei ihr zurück und so, danke, dass Sie dieses Zimmer gebucht haben. Die Zimmer waren teilweise sogar bezahlt. Also diese Leute hatten sich die Mühe gemacht, die Zimmer sogar zu bezahlen. Und dann, und das ist das, was es dann richtig, wirklich gruselig aus ihrer Sicht gemacht hat, begann es, dass die Leute in ihrem Namen in diesem Hotel Bombendrohungen absetzten. Also, dass sie zuerst ein Zimmer gebucht hatten unter dem Namen Sui Tung und dann bei der Rezeption angerufen haben und gesagt, hallo, ich bin Sui Tung und hier geht gleich eine Bombe hoch. Und das Ganze endete damit, dass sie also plötzlich über Wochen und über Monate plötzlich von Polizei, Staatsanwaltschaften aus verschiedenen Ländern gesucht wurde und verdächtigt wurde, eine Terroristin zu sein, eine Terrorverdächtige, weil sie doch diejenige war, unter deren Namen tatsächlich Bombendrohungen abgesetzt worden waren mit der richtigen Telefonnummer mit der richtigen E-Mail-Adresse. Ja? Also die Polizei hat immer bei ihr dann in Berlin angerufen.
Weiß man denn, wer dahinter steckt?
Das ist eben ein Problem. Man weiß es natürlich nicht. Also diese Taktiken sind deshalb so erfolgreich, weil sie erstens tatsächlich, glaube ich, bei vielen Leuten ihr Ziel erreichen, diese Einschüchterung. Also die Taktik ist natürlich, jemanden am Ende dazu zu bringen, dass er aufgibt, ja? Dass er still bleibt, dass er schweigt, dass er aufhört mit seinem Aktivismus, mit seiner China-Kritik. Und man weiß nicht wirklich natürlich, wer dahinter steckt. Ja, das ist ja auch alles sehr billig und sehr einfach online zu machen. Und es ist wahnsinnig schwierig rauszufinden und nachzuverfolgen, wo das herkommt.
Aber gehst du denn davon aus, dass solche Einschüchterungen von staatlichen Stellen kommen?
Oft ist es ein Reflex von manchen Leuten zu sagen, ach, das können ja einfach irgendwelche Trolle sein, nationalistische Trolle. Ja? Die Erfahrung zeigt aber, dass das zu kurz greift. Und es ist schon oft so, dass man sieht, dass Koordination dahinter steckt, auch wenn es schwierig ist, Belege dafür zu finden. Aber sehr oft tatsächlich führen die Spuren so ein bisschen in das Umfeld dieser Einheitsfront-Organisationen, ja? Also die Einheitsfront, das ist diese Organisation der Kommunistischen Partei, die zuständig ist für Beziehungen ins Ausland. Und die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, gehen davon aus, dass es aus diesem Umfeld kommt. Ich habe natürlich auch ja, die chinesische Botschaft zum Beispiel natürlich befragt dazu. Ich habe denen eine Liste geschickt mit Fragen und Vorwürfen, was alles passiert ist. Ich habe gesagt, wissen Sie davon? Sind das staatliche chinesische Aktivitäten? Da kam natürlich ein empörtes Dementi. Wir machen sowas nicht. Wir halten uns an die Wiener Konvention über diplomatischen Verkehr. Wir machen nur legale Sachen. Und das ist eine üble Verleumdung zu behaupten, dass wir sowas machen. Und ganz ehrlich, ich glaube das sogar, dass die Botschaft in sowas nicht direkt, oft zumindest nicht direkt involviert ist. Es ist sehr interessant, zum Beispiel den Fall dieser sogenannten Polizeistationen zu verfolgen. Ja? Diese chinesischen Polizeistationen, die vor 2-3 Jahren Schlagzeilen gemacht haben. Also diese von China selbst werden sie genannt Service-Stationen. Ja? Also wo tatsächlich chinesische staatliche Einrichtungen hier bei uns in Deutschland und in Frankreich und in Amerika und in Spanien, in Italien, in allen westlichen Ländern solche quasi staatlichen Stellen inoffiziell natürlich eingerichtet haben. Also die Chinesen behaupten, das ist einfach, die leisten Hilfestellung, wenn einer einen Pass will, seinen Pass erneuern will, wenn er seinen Führerschein verloren hat und den neu beantragen will. Andere Leute, Kritiker und Dissidenten, sagen, diese Stellen dienen natürlich auch dazu, die chinesischen Gemeinden im Ausland zu kontrollieren, zu beobachten und vielleicht dann auch, dass solche weitergehenden, einschüchternden Aktivitäten von solchen Orten vielleicht auch mitorganisiert werden. Der Punkt bei diesen Polizeistationen ist deshalb so interessant, weil auch die alle nicht aus Peking zentral gesteuert werden. Überhaupt nicht. Das sind tatsächlich, wenn man die sich genau anschaut, von verschiedenen lokalen und regionalen chinesischen Polizeistationen aufgebaute Partnerstationen in westlichen Ländern. Das Interessante bei Suitong, sie selber führt die Anfänge dieser Eskalation darauf zurück, dass sie einmal eine Geschichte geschrieben hat über einen jungen chinesischen Dissidenten. Der kam, glaube ich, aus der Stadt Chongqing und der lebte in Holland lang und ist viel hin und her gereist zwischen Holland und Deutschland. Sie hat eine Geschichte über den geschrieben, veröffentlicht vor 2 Jahren. Und in dem Moment, in dem sie diese Geschichte geschrieben hat, sind ihr diese Dinge passiert. Und nicht nur ihr, sondern diesem Dissidenten selber sind dieselben Dinge passiert. Und, das macht es noch interessanter und deutet darauf hin, dass es koordiniert ist, einer guten Bekannten und Freundin von mir, die selber China-Korrespondentin war, die Marie Vlaskamp, einer der bekanntesten China-Journalistinnen aus den Niederlanden, die tatsächlich dieselben Hotelbuchungen, dieselben Bombendrohungen bekommen hat, wie auch Suitong und wie dieser chinesische Dissident, über den sie geschrieben hat, ihrerseits. Und das ist eine ganz neue Qualität, weil das hat es meines Wissens nach in Europa noch nicht gegeben, dass tatsächlich diese Einschüchterungen auch gegen westliche europäische Journalisten und nicht nur gegen chinesische Staatsbürger stattfinden.
Okay, also das hat schon was Systematisches. Jetzt haben wir am Anfang des Podcasts über Spionage geredet. Jetzt hier bei, ja, in dem Fall von Suitong zum Beispiel, da geht es ja um Überwachung und Einschüchterung. Gibt es da einen Zusammenhang oder sind da die Übergänge doch fließend?
Es gibt natürlich einen Zusammenhang, weil ein großer Teil der chinesischen Spionage, der sich auf die chinesische Gemeinde hier bezieht, natürlich als Zielperson diese Dissidenten hat. Und letztlich ist, würde ich mal, der Sinn all dieser Aktivitäten ist, erstens zu erfahren, was machen die alle, das ist der Spionageteil, und zweitens dafür zu sorgen, dass die aufhören. Ja, dass die nicht mehr so machen. Also einerseits hast du dann den Versuch der Einschüchterung, der übergeht sehr oft in den Versuch, diese Leute anzuwerben, selber Spione zu werden. Das haben mir mehrere dieser Leute gesagt, dass das der nächste Schritt war. Du, hast du finanzielle Probleme, wir können dir das und das, aber hey, wie wär's, wenn du uns ein bisschen, ja, schreib einfach mal einen Bericht, was so passiert bei euch immer und so, ja. Und das Problem aber ist, was macht man da?
Die Frage ist tatsächlich, was macht man da? Oder was macht Su Yutong? Also wie ist sie mit diesen Bedrohungen und Einschüchterungen umgegangen? Also ist sie zum Beispiel zur Polizei gegangen? Hat sie dort Hilfe bekommen?
Also Suitong, muss man mal sagen, ist erstens ein Profi, ja, ein Profi auch als Aktivistin. Die schöpft all die Mittel aus, die so jemand hat. Und sie ist sehr schnell immer zur Polizei gegangen, ja. Und zwar ist es immer das Landeskriminalamt, das dann zuständig ist, ja. Also sie ist zum Landeskriminalamt in Berlin gegangen. Den einzigen Rat, den die Polizei ihr dann geben konnte, war, ziehen Sie um. Und sie ist dann umgezogen. Den kann man auch nicht wirklich einen Vorwurf machen, den Landeskriminalämtern. Die Suitong hat mir auch gesagt, die sind total nett. Ja? Die sind total offen. Aber erstens sprechen die Sprache nicht. Die wissen nicht wirklich, was die Su denen da immer vorlegt. Und zweitens sind die auch ganz hilflos. Und das kannst du dir ja auch vorstellen. Also wenn ich jetzt komme mit einem Telefonanruf und selbst wenn ich den aufgenommen habe und dann höre ich, wie auf der anderen Seite eine männliche chinesische Stimme sagt, wie schön, dass du da bist. Und können wir für dich sorgen? Können wir irgendwas für dich machen? Das ist natürlich alles überhaupt nicht strafbar. Ja? Mit einem Großteil ihrer Aktionen verletzen die überhaupt keine Gesetze.
Ja, umso schwieriger das Ding festzumachen, wie viele betroffen sind von diesen Einschüchterungen, wissen wir nicht genau. Es gibt keine genauen Zahlen. So steht es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Michael Brandt. Er ist menschenrechtspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundesfraktion und hat uns gesagt, die Bundesregierung tue nicht genug, um chinesische Oppositionelle in Deutschland zu schützen.
Die Bundesregierung vom Kanzler bis zur Außenministerin haben bis heute nicht wirklich begriffen, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt. Und deswegen muss die Bundesregierung endlich Gegenmaßnahmen ergreifen. Nicht über das Thema alleine sprechen, sondern sich ein Vorbild nehmen an den USA, wo es eine konkrete Telefonnummer gibt, wo die Sicherheitsbehörden spezialisiert diese Fälle von anderen unterscheiden, weil es sind nicht nur Einzelfälle, sondern sie sind Teil einer globalen Strategie, ihre Regime bei uns auszuweiten, um Leute, Journalisten, Dissidenten, Aktivisten mundtot zu machen, sie zu verfolgen und dann auch sehr effektiv ihre Familien in China in Geiselhaft zu nehmen, um die Aktivitäten in Deutschland einzuschränken.
Klare Forderungen von Michael Brandt aus der Unionsfraktion des Bundestags. Kai, was meinst du, was müsste auf der politischen Ebene passieren?
Tatsächlich ist auch unsere Bundesregierung gefordert jetzt. Und die eine Tatsache zum Beispiel, die du gerade genannt hast, dass wir nicht mal die Zahlen haben, Das ist schon mal ein großes Armutszeugnis. Und dann gäbe es natürlich aber andererseits noch ganz andere Möglichkeiten, die die Bundesregierung hat. Nämlich, wenn sich solche Fälle häufen, wie in den letzten ein, zwei Jahren, dann spricht ja auch nichts dagegen, dass man das anspricht im direkten Kontakt auch mit den chinesischen Gesprächspartnern. Ja? Nicht mal da wissen wir, ob das passiert.
Wir haben über die Einschüchterungen und Bedrohungen gegen chinesische Oppositionelle geredet. Die deutschen Sicherheitsbehörden, die warnen vor mutmaßlicher Spionage aus China. Ja, was nehmen wir jetzt davon mit? An Kai Strittmatter in München die Abschlussfrage. Chinesische Oppositionelle, die in Deutschland Schutz suchen, fühlen Sie sich sicher?
Das tun sie eben nicht. Also das ist eben das Erschreckende, dass wir viele, viele tausende Kilometer entfernt sind. Mir hat es auch eine tibetische Gesprächspartnerin hat gesagt, Wahnsinn, jetzt ich bin geflohen, ich bin hier in Deutschland angekommen, ich dachte, ich bin viele tausend Kilometer entfernt und plötzlich habe ich das Gefühl, China ist überall.
An Michael Götschenberg, den ARD-Sicherheitsexperten in Berlin, die Frage, sind die Bundesregierung und ihre Geheimdienste gut gerüstet, also gegen zunehmende Versuche der Spionage von chinesischer Seite aus und der Einflussnahme? Wird das hier in Deutschland ernst genommen?
Also es wird definitiv ernst genommen. Ob wir dafür gerüstet sind, ist eine andere Frage. Ich glaube, dass die ein oder andere technische Möglichkeit für die deutschen Nachrichtendienste in diesem Abwehrkampf sicherlich noch wichtig wäre. Aber ich mache mir ehrlich gesagt mehr Sorgen um die Unternehmen, ob die das auf dem Schirm haben, ob die die Risiken von Cyberangriffen ausreichend auf dem Schirm haben und ob diejenigen, die in China investieren, wissen, worauf sie sich einlassen. Das ist ehrlich gesagt meine größere Sorge.
Außerdem haben wir ja auch über das verschärfte Anti-Spionage-Gesetz in China geredet und dass die Behörden dort mehr Befugnisse haben. Wie ordnest du das ein, Benjamin Eisel in Beijing?
Das passt absolut ins Bild zu dem, was wir schon seit Jahren beobachten hier in China. Wir haben eine Zunahme der Machtbefugnisse, der Überwachung, der Aktivitäten und der Einflussnahme der chinesischen Behörden im In- und im Ausland. Warum passiert das? Ganz klar, es geht hier um die Absicherung der Macht der Kommunistischen Partei, die in den vergangenen Jahren immer größer geworden ist, und am Ende um die Absicherung der Macht von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Und all das dient gleichzeitig auch dem Aufstieg Chinas zur Weltmacht.
Und jetzt seid ihr dran. Muss sich Deutschland besser gegen Einflussnahme und Spionage aus China schützen? Schreibt uns eine E-Mail an weltmachtchina@rbb-online.de. Weltmachtchina in einem Wort, @rbb-online.de. Anregungen, Lob und Kritik sind willkommen. Danke auch für die vielen E-Mails von euch. Ganz besonders gefreut hat uns die E-Mail von Florian. Er hat alle Weltmacht-China-Folgen auf seiner China-Reise in langen Zugfahrten zwischen Shanghai und Urumqi gehört. Er war beeindruckt von China und schreibt, dass der Podcast ihm geholfen habe, das Gesehene einzuordnen und Probleme zu sehen, die auf den ersten Blick nicht so offensichtlich sind. Danke dir, Florian. Wir empfehlen euch außerdem den Weltspiegel-Podcast. Da beleuchten ARD-Korrespondenten Hintergründe aktueller Nachrichten und erzählen spannende Geschichten aus aller Welt. In der neuesten Folge geht es darum, wie junge Menschen in China mit den Folgen der schwächelnden Wirtschaft dort kämpfen. Den Weltspiegel-Podcast gibt es wie Weltmacht China in der ARD-Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. An dieser Folge haben mitgearbeitet Benjamin Eisel und Ruth Kirchner. Sie hat die Folge redaktionell betreut. Vielen Dank an Michael Götschenberg, ARD-Sicherheitsexperte, und Kai Strittmatter von der Süddeutschen Zeitung und all die anderen Gesprächspartner. Technik und Ton: Hendrik Fano, Tom Megis und David Schöpe. Zum Weltmacht-China-Team gehören außerdem Astrid Freieisen, Zoe Mu, Eva Lambi-Schmidt, Steffen Wurzel, Marc Krüger und Fanny Michaelis. Tschüss und bis bald, ich heiße Joyce Lee.